So, wir befinden uns im Kurs zum Thema Sonderrechte für Windows 8.1 Apps im Unternehmen. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Technical Evangelist. Wir haben uns ja gerade schon im ersten Modul mal eine Einführung zum Thema Sonderrechte für Windows 8.1 Sideloaded Apps angeguckt. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass es den Network Loopback gibt, den wir uns ein bisschen tiefer anschauen wollen in diesem Modul. Und ich würde sagen, zuallererst schauen wir uns mal an, was so ein Network Loopback eigentlich ist, was der soll, wofür er da ist. Als nächstes schauen wir uns an, wie dieser Network Loopback eigentlich zur Entwicklungszeit funktioniert und was er da tut und dass er da schon tatsächlich existiert und funktioniert. Und dann schauen wir uns an, wie wir den auch für Sideloaded Apps dann zur Laufzeit, nicht zur Entwicklungszeit, sondern tatsächlich zur Nutzzeit quasi einrichten können. Okay, was ist so ein Network Loopback? Eigentlich ist es kein großes Hexenwerk. Ein Loopback ist eigentlich relativ schnell erklärt, denke ich mal. Man hat ja typischerweise einen Client, meinetwegen ein Tablet, das man in der Hand hat, und auf diesem Tablet läuft eine App. Und diese App wird früher oder später wahrscheinlich mal mit dem Internet kommunizieren wollen. Vielleicht, um einen Service anzusprechen. Und um diesen Service anzusprechen, gibt es meistens irgendeinen Server, auf dem dieser Service läuft. Und dann wird eben fleißig kommuniziert zwischen der App und diesem Server. Jetzt ist die Idee vom Loopback folgende. Man könnte doch eigentlich sagen, dass der Service, der da auf dem Server läuft, also auf dieser örtlich getrennten Maschine, die vielleicht irgendwo in Dublin steht oder vielleicht auch irgendwo in, was weiß ich, Singapur, man könnte doch diesen Server physikalisch gar nicht trennen, sondern könnte einfach sagen, hey, der Service, der auf diesem Server läuft, der soll lokal auf dem Client mitlaufen. Schließlich haben wir Maschinen mit x86 CPU, auf denen Windows 8 Clients laufen. Da ist es doch problemlos möglich, einen Service drauf aufzuführen, sei es ein Windows-Service oder sei es tatsächlich ein kompletter IIS. Man kann doch da beliebige Services installieren. Was spricht eigentlich dagegen, diesen Service lokal zu installieren und dann von der App aus auf diesen Service lokal zuzugreifen? Also letzten Endes ist der Loopback nichts anderes als ein Szenario, in dem sowohl die App als auch der Service selbst auf der gleichen Maschine sind und dann die App mit dem Service kommuniziert. Dieser Loopback wurde, und das ist vielleicht ganz spannend an der Stelle, wurde in der Vergangenheit unterbunden unter Windows 8 für Windows Store Apps. Nichtsdestotrotz hatten wir während der Entwicklungszeit durchaus die Möglichkeit, so einen Loopback auszuführen. Wir haben es vielleicht manchmal gar nicht gemerkt, dass wir das tun. Während der Entwicklungszeit sind die Sicherheitsanforderungen ja nochmal komplett andere als zur Laufzeit in Unternehmen oder zur Laufzeit in privaten Gefilden. Während der Entwicklungszeit wollen wir, dass wir möglichst komfortabel entwickeln können. Und es ist manchmal einfach nicht sinnvoll, die Anforderung zu stellen, dass wir einen separaten Server brauchen, um hier unsere Software zu testen, wenn wir vielleicht auf der einen Seite die App entwickeln wollen und auf der anderen Seite aber auch den Service oder den Server entwickeln wollen. Dann wollen wir einfach diese Einschränkungen nicht. Und in der Vergangenheit hatten wir diese Einschränkung auch schon nicht. Das war vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst. Wir schauen uns das jetzt einfach nochmal an. Ich gehe in den Desktop und mache hier mal das Visual Studio auf. Und im Visual Studio lege ich jetzt einfach mal ein neues Projekt an, und zwar zum einen natürlich unsere App, die wir jetzt brauchen, und zum anderen aber auch ein Web-API-Projekt, über das ich mal simulieren will, dass wir hier quasi einen lokal laufenden IIS haben, der dann eben seine Daten über einen Service zur Verfügung stellt. Also, neue Solution, und wir nehmen hier einfach mal eine Windows Store App, eine leere, und ich nenne die einfach mal Awesome Loopback. Und genauso lege ich jetzt daneben dann ein Projekt an für die Web-API, wie gesagt. Und wir machen da jetzt, was das den Quellcode angeht, echt kein Hexenwerk. Wir nehmen hier im Idealfall die Templates, wie sie uns Visual Studio einfach gibt. Awesome Web-API. Okay. Genau, wir nehmen die Web-API, lassen da alles in den Standard-Settings. Und was dieses Web-API-Projekt uns default-mäßig macht, ohne dass wir irgendwas zutun, ist, dass es halt eine Web-API anlegt, im Prinzip, die uns schon mal Dummy-Daten ausspuckt. Das heißt, wir haben hier schon Daten drin, die wir zurückgeliefert kriegen, ohne dass ich jetzt irgendwas kodieren muss. Und das ist eben das Schöne. Ich brauche hier nicht groß Quellcode schreiben, sondern ich sage hier einfach, hey, Wir haben schon einen Values Controller und wenn wir da mal reingucken in diesen Values Controller, dann sehen wir, dass wir hier zwei Werte zurückkriegen. Das schaut auch schon mal ganz gut aus. Und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist eigentlich nur, meine App dazu zu bringen, diese Awesome Web API aufzurufen. Okay, was ich jetzt benötige, ist Folgendes. Ich brauche quasi die URL natürlich von unserem lokal laufenden Web API. Dazu setze ich jetzt hier einfach mal unsere Awesome Web API als Startup Project und sage dann, bitteschön, Internet Explorer, führ doch das Ganze mal aus. Das Ganze läuft natürlich über ein IE, ist logisch, damit das irgendwie sichtbar wird. Sonst sind diese Web APIs ja immer relativ schwer sichtbar, wenn da lokal irgendein Service läuft und auf irgendeinen Port lauscht. Und wir sehen hier jetzt, okay, Localhost 37640, das ist die URL, die uns interessiert. Wir können hier auf API klicken. Das ist jetzt quasi das Projekt, das ich angelegt habe. Dann sehe ich hier auch gleich eine Beschreibung der API und werde herausfinden, was ich aufrufen kann. Hier steht API Values, ist ein Stückchen URL, was ich hier eingeben kann. Das mache ich doch mal. Hier API Value. Ja, die englische Tastatur. Values. Und wenn ich das jetzt ausführe hier, ich merke mir mal die URL, dann sehen wir, aha, hier unten geht auf, do you want to open or save values.json. Und wenn ich das jetzt mal aufmache, dann sehen wir genau die Werte Value 1 und Value 2. Und das ist genau das, was mir halt die Default API hier ausspuckt. An der Stelle noch nicht so wahnsinnig spannend zugegebenermaßen. Ich würde sagen, wir gehen ins Visual Studio wieder rein und ich baue jetzt mal einen HTTP-Client hier in die Mainpage von meiner Loopback-App. Und dazu brauche ich als allererstes mal einen Button. Auf meinem Button steht natürlich wie immer Klick. Und wenn ich den Button dann auch tatsächlich klicke, dann möchte ich natürlich, dass dieser Event gefangen wird. Ich freue mich da über die Vervollständigung vom Visual Studio. Und schließe die Klammer und wir gehen dann mit F12 hier mal in den Event-Händler für diesen Klick und sagen, okay, wir haben einen HTTP-Client, den wir neu anlegen. Und diese Klasse HTTP-Client holen wir aus dem System.NET HTTP-Namespace. Ich habe das jetzt mit Steuerung Punkt aufgerufen übrigens, kleiner Tipp an der Stelle, das macht das Leben doch gleich viel einfacher. Und dann haben wir das, was zurückkommt, wenn wir diesen Request machen, ist natürlich irgendwie JSON, deswegen nenne ich das einfach mal JSON, letzten Endes ist es halt ein String, ne? Und ich sage hier einfach await HTTP-Client Punkt getString async, wir müssen hier eine URI angeben. Jawohl. Das schaut auch eigentlich mal ganz gut aus. Jetzt meckert er natürlich, weil ich hier await verwende. Dann muss ich das hier oben auch als asynchron markieren. Und dann sage ich einfach nochmal nur der Vollständigkeit halber, dass wir dann auch sehen, wenn dieser Request tatsächlich durch ist, dass wir hier einen neuen Message-Dialog hochbringen. Der eben dieses JSON beinhaltet. Und darauf warten wir natürlich auch, dass der hier aufpoppt. Und es kommt aus dem Windows UI Pop-Ups Namespace. Und wir brauchen hier noch die Methode Show Async. Jawohl. Also von daher, codetechnisch jetzt wirklich kein Hexenwerk, kann man sicherlich auch schöner machen und es ist mit Sicherheit nicht zu empfehlen, die URL hier hart rein zu kodieren, aber ich denke mal, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht einfach nur darum zu zeigen, dass dieser HTTP-Client letzten Endes ein Ergebnis liefert. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Wir haben ja jetzt eine App, die funktionieren sollte, die wird dann den Button beinhalten, den kann ich klicken, dann wird dieser Call gemacht und ich konfiguriere jetzt die Solution mal so, dass wir hier zwei Startup-Projects haben. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann wird sowohl die App gestartet, als auch eben mein Prozess, als auch mein Service. Okay, jetzt führen wir das Ganze mal aus. Da soll jetzt die App aufgehen. noch gebaut. Deployed. App geht auf. Ich pinne die hier mal auf die rechte Seite, dass wir links noch ein bisschen Desktop sehen. Da war er auch gerade noch zu sehen. Aber der ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ich klicke mal und wenn dann eine Messagebox aufgeht, ist eigentlich alles gut. Genau. Und die geht auf und wir sehen auch, Value 1 und Value 2 ist angekommen. Von daher ist genau das passiert, was wir hier wollten. Das heißt, wir haben hier Entwicklungszeit und wir haben hier zur Entwicklungszeit ohne weitere Konfiguration tatsächlich die Möglichkeit, diesen Networking Loopback zu nutzen, weil ja sowohl die API als auch die App beide auf dem Client laufen. Und der Grund dafür ist, dass in den Settings von diesem App-Projekt hier, wenn wir uns das mal angucken, dass genau hier in den Settings, dass hier unter Debug angegeben ist, dass dieser Network Loopback zugelassen ist. Das heißt, wir haben hier ein Flag, das uns diesen Networking Loopback erlaubt. Wenn ich dieses Flag mal wegnehme, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, und wir starten das Ganze nochmal, kann man probieren, dann werden wir feststellen, dass genau das eben nicht funktioniert. Das heißt, ich mache auch hier mal diese Side-by-Side-Ansicht und ich klicke mal und dann sehen wir, okay, es passiert irgendwie nichts. Und der Grund ist, dass hier eben dieser Request nicht durchkommt. Okay, jetzt haben wir uns angeguckt, wie das zur Entwicklungszeit ausschaut. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was eigentlich der Grund dafür ist, dass es nur zur Entwicklungszeit funktioniert. Und der Grund ist, und das ist vielleicht ganz interessant und war auch nicht jedem bewusst, der Grund ist, dass die Firewall, die Windows Firewall verhindert, dass so ein Loopback zugelassen wird. Das heißt, technisch steht eigentlich nichts im Wege, aber eben die Firewall. Und durch dieses Häkchen im Visual Studio konfigurieren wir die Firewall eben so um, dass wir es dann eben doch zulassen, hier durchzugehen. Und die schöne Nachricht an der Stelle ist, nachdem wir uns jetzt das Entwicklungsszenario angeguckt haben, dass wir die Firewall eben auch konfigurieren können für den Fall, dass wir die App schon installiert haben zur Ausführungszeit, nicht zur Entwicklungszeit, sondern tatsächlich zur Ausführungszeit der App, indem wir eben die Firewall einfach ein bisschen aufbohren. Und das kann man natürlich als Administrator super tun. Als Administrator hat man ja sowieso die Aufgabe hier, die App zu installieren, beziehungsweise irgendwie installiert zu kriegen oder dafür zu sorgen, dass die installiert werden kann. Und dann kann man in dem Zuge natürlich auch gleich die Firewall entsprechend anpassen. Und man kann das tatsächlich auch auf einer Per-App-Basis machen. Das heißt, ich kann sagen, eine App soll in der Lage sein, mit dem lokalen Service zu kommunizieren, aber die anderen eben nicht. Oder meinetwegen zwei oder drei sonst können und die anderen nicht. Also ich kann das einschränken auf einzelne Apps. Und der entsprechende Befehl, den ich dazu wissen muss, ist checknetisolation. Und dafür gibt es einen Parameter, der heißt eben loopback exempt. Schauen wir uns gleich ein bisschen im Detail an. Ganz wichtig ist, dass wir eben die App natürlich auch identifizieren können. Und zum Identifizieren der App benötigen wir den sogenannten Package Family Name. Der Package Family Name wiederum ist was wir im App Manifest finden. Ich habe das hier mal gelb hinterlegt, damit man ein bisschen erkennt, wo das zu finden ist. Ganz wichtig ist der Reiter hier oben, Packaging. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal folgenden Fall. Wir starten nochmal meine App, die Awesome Loopback App, die ich hier geschrieben habe. Und wir werden die jetzt allerdings mal nicht im Visual Studio starten, sondern lokal starten. Und die geht natürlich nach wie vor auf den gleichen laufenden Service. Und wir werden dann mal hier die Firewall so konfigurieren, dass am Anfang kein Durchgriff möglich ist und dann später der Durchgriff doch möglich ist. Dazu jetzt eine kleine Demo. Genau, zunächst mal benötigen wir ja, wie gesagt, aus dem App-Manifest hier unter Packaging den Package-Family-Name. Den kopiere ich hier einfach mal raus. Und als nächstes gehen wir jetzt mal in die Command-Prompt rein. Und in der Command-Prompt gebe ich jetzt mal checknetisolation ein. Und wenn ich checknetisolation eingegeben habe, dann sehe ich, okay, es gibt hier eben als weiteren Parameter dieses loopback-exempt. Und dann gibt es wieder einen ganzen Sack voller Parameter. Ich gehe hier nochmal ein bisschen und diese Parameter sag mir, was ich hier tun kann. Ich kann eben neue Packages hinzufügen oder ich kann mir anzeigen lassen, welche Packages hier schon existieren, die eben als Ausnahme zugelassen sind. Und ich würde sagen, als allererstes zeigen wir mal an, was eigentlich so geboten ist. Und wir sehen, okay, es sind hier drei Projekte, die hier offensichtlich zugelassen sind als Ausnahme. Mit dem Parameter minus s habe ich das jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal den Parameter minus c wähle, dann sorgt es dafür, dass eben die Ausnahmen hier gelöscht werden. Und ich kann es mir danach nochmal anzeigen lassen mit minus s. Und ich sehe, okay, die Liste ist hier komplett leer. Also hier steht gar nichts mehr drin. Und das ist doch eigentlich mal ein ganz schöner Fall jetzt, weil jetzt kann ich ja unsere Visual Studio Solution vielleicht so umkonfigurieren, dass hier tatsächlich nur noch dieses Web-API-Projekt startet. Das mache ich jetzt auch mal und ich führe das mal aus, hier. Und dadurch läuft jetzt mal die Web-API und die App selber wurde aber nicht jetzt im Debugger gestartet. Die App selber starte ich jetzt einfach mal über ganz normal, wie man eben eine Windows-App startet, hier übers Startmenü. Und was dann jetzt passiert, ist relativ klar, ich habe jetzt keine Ausnahmen deklariert. Demzufolge dürfte auch, wenn ich hier auf den Klick klicke, nichts passieren. Das heißt, es dürfte eigentlich nichts angezeigt werden. Genau, ich klicke drauf und es passiert tatsächlich nichts. Das heißt, ich habe hier keine Messagebox, die aufgeht. Wunderbar. Jetzt können wir hier mal in die Command Line reingehen. Und ich sage hier einfach mal, ich möchte hier jetzt was dazufügen mit minus a. Checknet Isolation Loopback Ifsend minus a. Und zwar brauche ich hier noch einen weiteren Parameter. Um uns anzuzeigen, welche Parameter es gibt, können wir hier nochmal einfach nur Checknet Isolation Loopback Ifsend aufrufen. Und wir sehen, wir können mit minus n den Package Family Name angeben. Das klingt doch mal gut. Das heißt, ich mache minus a für add, dann minus n ist gleich. Und dann füge ich das ein, was ich jetzt gerade in der Zwischenablage habe, nämlich den Package Family Name. Und dann sagt er zu mir, okay, hat er gemacht. Jetzt kann ich mir das Ganze nochmal anzeigen lassen, ob es auch wirklich angekommen ist oder ob er mich angelogen hat. Aber wir sehen, es ist tatsächlich angekommen. Und wir sehen auch, dass hier jetzt ein Name steht. Und zwar ein Name, der uns darauf hinweist, dass das ganz gut ist, dass das auch alles funktioniert hat. Denn wir könnten uns ja theoretisch auch vertippt haben in unserem Package Family Name. Der ist ja durchaus etwas länglich. Wenn ich hier minus a mache für add und dann minus n für den Namen und ist gleich und dann irgendwas Sinnloses angebe, zum Beispiel gibt's gar nicht, dann kriege ich nämlich auch erstmal eine Bestätigung, dass das funktioniert hat, aber es kann halt nicht aufgelöst werden. Er findet ja kein App-Package dafür. Und wenn ich jetzt mir das Ganze nochmal anzeigen lasse mit minus s, werde ich feststellen, okay, für das obere Paket, da hat es alles gepasst, hat er gefunden, aber unten hat er leider keinen App-Container gefunden. Das war diese gibt's gar nicht Sache. Also, an der Stelle, wir haben jetzt die Firewall so konfiguriert, dass dieser Loopback für unsere App zugelassen ist und wir können jetzt versuchen, das Ganze nochmal auszuführen. Okay, und jetzt machen wir das gleiche Spiel wie eben. Der Loopback läuft noch hier. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt wieder die Awesome App starten. Und wenn ich jetzt hier auf Klick drücke, dann müsste eigentlich alles funktionieren. Und wir sehen, okay, Value 1, Value 2, es funktioniert. Das ist doch mal schön. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich den Loopback ermöglicht, natürlich auch zur Ausführungszeit oder auch zum Installationszeitpunkt. Und natürlich kann man sagen, hey, das mit dem Werteabfragen, das ist vielleicht ein bisschen langweilig über die Web-API. Ich möchte eigentlich da viel mehr auf dem System machen und es ist auch tatsächlich möglich, natürlich hier viel mehr zu machen. Letzten Endes hat man in dem Moment, wo man auf so einen Service Zugriff hat, der lokal läuft, hat man natürlich alle mögliche Macht, sage ich mal. Und was wir hier natürlich tun könnten, ist zum Beispiel, wir könnten einfach einen komplett neuen Prozess starten hier auch. Ne? Wenn ich hier einfach sage, okay, process.start, das ist was, was potenziell schon sehr viel tun kann. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier die Command Line öffnen und damit ist quasi dann bewiesen, dass ich hier wirklich alles Mögliche auf diesem System ausführen könnte, getriggert über eine lokal laufende Windows Store App, die dann eben die Web-API bzw. irgendeinen Webservice anspricht, der auch lokal läuft und der dann irgendwas im Hintergrund macht. Und nur mal als kleines Beispiel machen wir das jetzt nochmal, nur um zu zeigen, dass da auch mehr geht, als nur irgendwelche Werte abzufragen. Das heißt, wir starten hier nochmal die die Web-API, die ich jetzt hier mal dazu missbraucht habe, hier einen Prozess zu starten. Und auf der anderen Seite starten wir dann eben auch nochmal unseren Awesome Loopback-Client. Und wir werden jetzt sehen, dass da ein bisschen mehr passiert, wenn ich draufklicke. Genau, es geht nämlich nicht nur hier die Werte auf, sondern es wurde ja hier auch tatsächlich die Command-Line gestartet. Das heißt, eigentlich eine ziemlich coole Sache, würde ich sagen. Weil wir jetzt vollen Zugriff aufs System haben, wenn wir diese Loopback-Ausnahme eintragen. Und natürlich dann, abhängig davon, unter welchem Benutzer wiederum der lokale Service läuft, durchaus sehr viel auf dem System machen können und da kaum irgendwelchen Einschränkungen unterliegen. Damit gehen wir nochmal ganz kurz in die PowerPoint. Ja, und sind eigentlich aber auch schon am Ende. Vielleicht ganz interessant an der Sache noch. Das ist jetzt natürlich erstmal was ein bisschen wirkt wie von hinten durch die Brust ins Auge, weil es natürlich ein gewisser Umweg ist. Virtuell verlässt man ja quasi das System, um dann über den Service wieder Zugriff drauf zu kriegen. Das ist was gut ist, was natürlich auch für unsere Plattform sehr gut ist, weil es schon sehr viel Software natürlich gibt, die auf x86 und x64 CPUs natürlich auch als Service laufen kann und die wir dann einfach aus Windows Store Apps, die über Sideloading installiert wurden, das ist eine ganz wichtige Einschränkung, die wir dann eben ansprechen können, wenn sie schon existiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was bisschen hakelig wirkt, weil eben, wie gesagt, ein bisschen ein Umweg ist. Es gibt auch was Schöneres, das Ganze nennt sich, wobei schöner natürlich immer relativ ist, es gibt auch einen anderen Mechanismus, sage ich mal, der nennt sich Brokered Windows Runtime Components und diese Brokered Windows Runtime Components stelle ich im nächsten Modul vor. Bis dahin.